Moin, Lena.
Moin, Marie. Du kennst doch diese ganzen Ausdrücke, die ein bisschen inflationär benutzt werden, vor allem in der Bundesliga, aber auch in der zweiten in Richtung Nordderby verschiedenster Art oder Südduelle verschiedenster Art?
Ja, auf jeden Fall. Wir regen uns ja auch regelmäßig drüber auf, über Nicht-Nord-Derbys.
Dann ziehen wir das jetzt ein für alle mal glatt. Und besprechen einmal kurz, was sind denn eigentlich die drei nördlichsten Clubs der Bundesliga und was sind die drei südlichsten? Kleine Quizfrage. Die drei nördlichsten kriegst du easy hin.
Oh, ist das Geografie? Du,
Yes.
Das ist peinlich. Nein, das.
Marie,
Oh,
die
Lena
drei
weiß
nördlichsten
eigentlich, dass ich
Clubs
richtig
der
schlecht bin.
Bundesliga.
Ja.
Ich bitte dich. Die heilige
Okay.
Dreifaltigkeit unseres Podcasts fast, würde ich sagen.
Okay, nur erste, ne? Zweite ist
Ja.
scheißegal hier. Okay, also auf jeden Fall wir. Leider der Stadtteilverein und ihr.
Sogar die richtige Reihenfolge. Das Volksparkstadion liegt natürlich nördlicher als das Millerntor und dann kommt Werder. Das heißt, das haben wir schon mal geklärt. Das ist alles, worüber man überhaupt über Nord sprechen darf, würde ich sagen.
Ja, alles darunter geht nicht.
Und auch ein allerletztes Mal haben wir auch schon mal besprochen, Union Berlin liegt nördlicher mit dem Stadion als der VfL Wolfsburg. Nur damit das hier
Fair,
nochmal
ich.
klar ist.
Ja, in der Tabelle sind sie auch nördlicher als der VfL Wolfsburg
Das allerdings ist ein Novum, würde ich sagen, seit langer Zeit. Gut, da hat ja auch Werder dazu beigetragen. Sprechen wir später drüber. Kommen wir zu den drei südlichsten Clubs. Was glaubst du, ist der südlichste Club der Bundesliga?
gerade. Oh, Leute, das könnte peinlich. Ich bin nicht gut in Geografie. Ich habe es abgewählt. Lena weiß das. Privat sorgt das immer wieder für Lacher.
Du kannst ja noch
Aber.
kurz überlegen und ich erkläre kurz, wie
Ja.
ich überhaupt darauf gekommen bin.
Ja.
Denn es gab ja die neue Spieltagsansetzung für die ganzen Spieltage bis in den Januar hinein. Und das Spiel von Werder gegen Stuttgart liegt mal wieder nicht so fanfreundlich. Ich glaube, auf einem Sonntag in dem Fall. Müsste ich noch mal kurz checken. Aber das war zumindest der Anlass, warum drüber gesprochen worden ist. Bei mir und meinem Bruder, dass wir so ein bisschen genervt waren von der ganzen Nummer. Genau, das ist am 14. Dezember, also sonntags. Und auch noch um 19:30 Uhr. Und dann hatten wir darüber gesprochen, dass das ja schon mit die weiteste Fahrt auch irgendwie ist, dann für die Stuttgarter. Aber es gibt Clubs, die liegen noch südlicher als Stuttgart. Deshalb, kleiner Tipp, Stuttgart ist nicht in den in
Scheiße.
den südlichsten dreien. War das schon
Das
einer
wäre das
deiner
Erste.
Takes?
Ja, das wäre das
Oh.
Erste, was ich gesagt hätte. Okay, dann Heidenheim?
Ah, ganz knapp vorbei. Die
Scheiße.
sind 15. im Sinne der Nord-nach-Süd-Tabelle. Da kommen noch drei
Oh,
drunter. In
fuck.
Heidenheim war
Jetzt
ich ja
wird's.
tatsächlich schon. Ist auch wirklich eine lange Fahrt. Und wenn du dann überlegst, dass es drei gibt, die noch weiter sind.
Boah, sind die Bayern mit dabei?
Ja, ist die
Okay.
zweitsüdlichste Destination, würde ich beinahe sagen. Es gibt noch einen Club, der südlicher liegt.
Boah, das ist so peinlich, ne? Augsburg. So,
Augsburg
keine
liegt ein
Ahnung.
bisschen nördlicher, aber ist auch mit drin in den letzten dreien, den südlichsten drei Clubs. Den
Yes!
allersüdlichsten haben wir aber noch
Okay.
nicht.
Oh, Kacke.
Denk mal an
Hoffenheim?
einen Freizeitpark
Freizeitpark.
in ganz Süddeutschland. Das Stadion heißt sogar nach diesem Freizeitpark.
Boah, kein Plan, ey. Ich kenne mich mit Freizeitparks nicht aus, ich habe Angst vor Achterbahn. So.
Okay, dann löse ich auf. Angespielt wurde hier auf den Europapark und das Europaparkstadion, nämlich den SC Freiburg. Das ist der südlichste Club der
Okay.
Bundesliga aktuell.
Okay, fair. Ja, hätte man
Haben wir
easy drauf
wieder was
kommen können,
gelernt?
Leute. Habt ihr bestimmt schon längst geschrien beim Zuhören, aber ist nicht meine Stärke.
Bildungsauftrag erfüllt an dieser Stelle. Den erweitern wir noch ein bisschen, indem wir jetzt kurz über die internationalen Fanausschlüsse reden, die stattgefunden haben. Ist ein kritischeres Thema und auch ein bisschen mit Geografie verbunden. Wir sprechen über Frankfurt-Fans in Neapel oder auch nicht, Bayern-Fans in Paris, die ein bisschen im Bus pennen mussten und ein paar Freiburg-Fans in Nizza, die schikaniert worden sind.
Ja, ich würde sagen, Fanausschlüsse ist ein nettes Wort dafür. Auf meiner Liste steht Fanverarsche als Punkt
Man
drauf,
könnte es auch
weil.
behördliche Willkür nennen, in Teilen.
Ja, man könnte es auch UEFA bitte was tun nennen, würde ich sagen. Also, da kann man auch einen Appell draus formulieren.
Absolut. Wir wollen natürlich nicht ganz unterschlagen, dass zumindest bei der Thematik Frankfurt-Fans und der Zielregion Neapel eine Vorgeschichte besteht. Da gab es vor ungefähr, ich glaube, etwas mehr als 2,5 Jahre müssten es sein, beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Champions League ein paar Bilder von Szenen, die, ich würde sagen, einschlägige Medien würden es als Straßenschlachten beschreiben. Es gab Autos, die gebrannt haben und auch Auseinandersetzungen zwischen Fans und Polizei. Ich würde da aber gerne nochmal ein bisschen kontextualisieren beziehungsweise einen Einwand mit reingeben oder einen Denkanstoß, den Dario Minden gegeben hat. Der ist Leiter der Eintracht-Fanabteilung und hat zu der ganzen Thematik, dass eben aufgrund dieser Ausschreitung vor etwa 2,5 Jahren Frankfurt-Fans in Neapel wieder nicht gern gesehen sind, Folgendes gesagt. Wenn es Repressalien gibt, dann stellen sich die Behörden hinterher immer hin und sagen, ja, seht her, wie wichtig es ist, dass wir Repressalien gemacht haben, sonst wäre das alles noch viel schlimmer ausgeartet. Dass in den Repressalien erst der Anstoß lag, das wird dann nicht gesehen. Und das finde ich einen wichtigen Punkt, denn ohne die Entscheidungen im März 23 damals, wäre es vielleicht gar nicht zu solchen Krawallen, die ja auch aus Protest heraus entstanden sind, gekommen. Und das muss man, glaube ich, immer mitbedenken. Das heißt, ja, es gibt Bilder und Gründe zu sagen, vielleicht ist es nicht so gut, wenn diese Fanlager aufeinandertreffen. Aber man sollte nicht außen vor lassen, dass die Situation vor etwa 2,5 Jahren auch herbeigeführt worden ist, weil die behördlichen Repressalien damals relativ anlasslos waren in erster Instanz.
Exakt, und das soll jetzt überhaupt nicht die in Schutz nehmen, die damals wirklich absolut zu weit gegangen sind auf den Straßen, aber zur Wahrheit gehört halt auch, dass damals nicht nur Frankfurter daran beteiligt waren, sondern, wenn ich mich richtig erinnere, waren doch auch einige Fans von Atalanta Bergamo dabei, die das ausgenutzt haben, um da auch nochmal drauf zu kloppen. Also es war eine viel kompliziertere Geschichte als einfach nur Frankfurter, die sich da daneben benommen haben, auch wenn das natürlich stattgefunden hat.
Es ist Teil der Geschichte, aber es ist eben nicht das einzige Narrativ, was man daraus ziehen kann, auch wenn das manche gerne tun. Und ich glaube, darunter fallen dann auch eben Repressionen, die gerade stattfinden in internationalen Fußballbegegnungen, die wir hier nicht unter den Tisch fallen lassen wollen. Ich glaube, über die Bayern in Paris können wir noch kurz sprechen. Da hat der FC Bayern ja sogar einen Antrag irgendwie eingereicht oder Ähnliches versucht, um zu verhindern, dass die Bayern-Fans nach der Partie bis 5 Uhr morgens in den Fanbussen rund ums Stadion verharren müssen, bis sie abfahren können, weil das eine behördliche Anordnung war im Sinne der Fantrennung, die ein bisschen weird ist, wenn die Leute schon in Bussen sitzen, aus denen man ja, meines Wissens nach, korrigier mich, Marie, wenn du es anders siehst, schlecht rausspringen kann, wenn die fahren. So Reisebusse.
Nee, bisschen schwierig so. Und dann auch danach noch irgendwie Krawall zu machen, auch nicht möglich, wenn du den Sprung schaffst aus dem Bus. Also,
ja, deshalb ein bisschen, ja, aus unserer Perspektive betrachtet, überzogen, dass man da bis 5 Uhr morgens warten muss, um einfach eine Rückreise anzutreten. Das heißt, auf die Autobahn und nach Hause. Das ist wild. Und Freiburg-Fans haben in Nizza ja auch nicht gerade eine Willkommenskultur erlebt, behördlich.
Überhaupt nicht. Das war meiner Meinung nach der krasseste Fall, der sich unter der Woche zugetragen hat. Ich hatte mir das Interview von Helen Breit, die im Vorstand des Freiburger Fanverbands Supporters Crew sitzt, durchgelesen. Die war nämlich vor Ort und in einem der 5 vollbesetzten Shuttlebusse, die halt in einem Konvoi zum Stadion fahren wollten. Und die sind erstmal dort angekommen. Die hatten einen Treffpunkt ausgemacht, wo sich alle Freiburger treffen und dann halt mit den besagten Bussen fahren wollen. Da soll es schon eine wirklich mega übertriebene Polizeipräsenz gegeben haben. Und dann wurden die Busse nach so ungefähr 200 Metern nach Losfahren angehalten und für einige sagen 90 Minuten, andere 2 Stunden dort festgehalten, ohne dass es irgendwelche Durchsagen gab von der Polizei, warum oder wann es weitergehen würde. Es gab kein Essen, kein Trinken und auch keine Toiletten. Das wurde alles nicht kommuniziert. Dann ging es weiter und beim Aussteigen aus den Bussen wollten die Polizisten das so ein bisschen staffeln und haben beim Staffeln Schlagstöcke eingesetzt gegen ungefähr 20 Freiburger, die da tatsächlich getroffen wurden, obwohl wirklich nur Personengruppen aus Bussen ausgestiegen sind. Nicht mal auf gegnerische Fans oder so getroffen, sondern einfach nur ausgestiegen. Das ist
humanitär fragwürdig, würde ich bezeichnen.
Sehr nett ausgedrückt, ja, sehr fragwürdig, das stimmt. Keine Ahnung. Wirklich Ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll. Das kann man nicht hinnehmen. Da muss eigentlich wirklich etwas geschehen, behördlich. Und ich finde, darüber wird insgesamt nicht genug geredet.
Und vor allem nicht ausgewogen berichtet, finde ich. Das ist das viel größere Problem. Darüber haben wir auch schon häufiger gesprochen. Da werden wir auch heute noch mal drüber sprechen.
Ja.
Im Rahmen der Partien, die in der Bundesliga stattgefunden haben. Da gab es diverse Banner in den ganzen Fanblöcken und Gästeblöcken am Wochenende, die noch mal auf Statistiken hingewiesen haben, die eben eine Gefahrenlage gar nicht hergeben, aber trotzdem immer instrumentalisiert werden für weitere behördliche Schritte. Und das ist auch innerhalb der deutschen Ligen ein großes Problem. Das ist ja nicht nur international ein Thema.
Nee, das ist überall ein Problem und es wird halt immer mehr gegen die Fans gearbeitet, aber zeitgleich werden die auch immer hochgelobt und es wird ja begrüßt, dass die Stimmung da ist. Aber wie soll das in Zukunft weiter
Das
stattfinden? So, ja.
spitzt sich meiner Meinung nach zu in diesem Werbespot von der DFL. Mit diesem Narrativ, ja, warum streiten wir eigentlich? Ja, weil wir Fußball ja alle so lieben. Und der erste Shot oder die erste Szene in diesem Werbespot, die so instrumentalisiert wird, ist halt einfach eine Kurve aus der Bundesliga. Ich weiß gerade nicht mehr, welche es ist, die so einen scheiß DFB-Banner hochhält und das halt auch ruft und halt sich lautstark bemerkbar macht. Und das ist nicht einfach nur, warum streiten wir, keine Ahnung, die zwei Opas am Kreisligaplatz oder so, die sich über eine Szene mit Foul nicht einig sind. Nee, das ist was Politisches. Und ich kann das auch nicht mehr hören, dass in Stadien Politik nichts zu suchen hat. Das ganze Leben ist politisch. Ihr könnt das als leider bezeichnen oder nervig, aber es ist wahr. Das kannst du halt nirgendwo rausziehen. Und es ist einfach ein Kampf für die eigenen Rechte, für Fanrechte, der da stattfindet, der halt instrumentalisiert wird, wenn es für Vermarktung international nützt, dass die Stimmung so geil ist, aber nicht gewollt ist, wenn es halt irgendwie nervt auf der Ebene.
Absolut. Und für mich ist der Begriff Streit auch nicht zutreffend, weil Streit ist für mich etwas, was, wie du schon meintest, auf Augenhöhe stattfindet. Das sind zwei Opas, die sich streiten, Freunde oder so. Wir haben hier gar kein Gespräch auf Augenhöhe. Die Deliberation findet so gut wie gar nicht statt. Und wenn, dann ist eine Seite deutlich am längeren Hebel und organisierter und hat jegliche Unterstützung hinter sich, während die andere Seite einfach entweder nicht richtig angehört wird, während nicht auf eine Faktenlage gehört wird, da kommen wir später noch mal zu, wie du schon meintest. So, also es findet hier nichts tatsächlich statt, wie man das bei einem Streit kennen würde, wo ein Austausch stattfindet und wo einfach verschiedene Meinungen vorherrschen, sondern es ist systematisches Unterdrücken einer Gruppe, der meiner Meinung nach der Sport viel mehr am Herzen liegt als der anderen.
Ja, und auch wenn ich alles unterschreibe, was du sagst mit dem Ungleichgewicht, würde ich trotzdem noch anfügen, dass man Fans und vor allem Fans als große organisierte Gruppe nicht unterschätzen sollte. Beispiel Tennisballproteste. Denn am
Ja,
Ende
können
gehört
wir.
dieser Sport uns allen und
Ja.
das Geld, was in diesen Sport fließt, kommt hauptsächlich von uns Fans. Und das ist unser Druckmittel.
Nicht nur Tennisballproteste, da wurden zwar auch andere Gründe mitgenannt, aber dass beispielsweise die La-Liga-Spiele nicht im Ausland stattfinden, ich
Ja.
würde nicht unterschätzen, was da im Hintergrund auch gelaufen ist und was die
Auch bei
Proteste auch der
Spielern.
Spieler genau, was die bewirkt haben. Also klar, ich möchte nicht sagen, dass wir absolut machtlos sind. Wir haben einiges bewirkt, aber mir ging es um die
Fair ist es immer noch
Kommunikation, die
nicht.
nicht stattfindet. Ja, eben, und es kann
Exakt.
halt auch noch viel. Packt die Tennisbälle wieder aus. Holt euch diese Hundeschleudern, womit man die werfen kann.
Es war
Wirklich.
so ein Fest, wirklich. Hab's auch ein bisschen
Ja.
genossen.
Ja, fühlt sich dann ja auch gut an.
Ja, absolut. Gut anfühlen ist vielleicht die richtige Überleitung zum Spiel von Werder gegen Wolfsburg. Es war spät, dass es sich gut angefühlt hat, aber dann hat es sich so richtig gut angefühlt, weißt du?
Und das war ja nicht nur bei euch so. Also ich glaube, späte Treffer sind so das Motto des Spieltags irgendwie.
Zumindest in diesem Podcast. Sprechen wir trotzdem kurz über Dinge vor dem Spiel. Zum einen hat Sanelin ein spannendes Interview gegeben und sich zur Stimmung geäußert. Er hat gesagt, Zitat, die Stimmung ist gut, aber noch nicht wow. Momentan wissen wir noch nicht blind, wo jemand steht. Der Trainerstab ist neu, viele Spieler sind es auch. Da braucht es Zeit, bis die Abläufe klarer sind. Und Zitat Ende, dieses Zusammenfassen der Gesamtsituation könnte ich nicht besser machen in diesem Podcast, deswegen lasse ich das einfach so stehen, weil genauso fühlt es sich für mich bei Werder halt auch gerade an.
Geredet wie ein Löwe, könnte man sagen.
Rede. Es
gab
noch eine andere Form einer Rede, aber eher in Form einer Choreo, eine Gedenkchoreo für Max Lorenz, der ist mit Werder 65 Meister geworden. Dem wurde nochmal gedacht, die Werder-Spieler hatten schon beim letzten Heimspiel Trauerflor getragen, der ist leider verstorben. Deshalb dafür nochmal eine Gedenkchoreo, die fand ich sehr, sehr schön. Bisschen nervig fand ich, dass so eine Sicherheitsbeauftragte im Stadion dann irgendwann auch Durchsagen gemacht hat, weil nach der Halbzeitpause gab es nochmal diese weiße flackernde Pyro, auch Teil dieser Gedenksituation noch einfach. Und dann wurden, glaube ich, so Sachen gesagt wie, ja, ihr hattet jetzt euren Spaß, lasst es mal. Das hat halt nichts mit Spaß zu tun, sondern das
Nein.
ist halt ein kulturelles Ding, wie man gedenkt. Also in jeder Kultur gedenkt man Toten und Menschen ja anders. Und das dann so zu frame, fand ich ein bisschen schwierig. Aber andere Geschichte.
Unsensibel. Erstmal hast du völlig recht, das hat nichts mit Spaß zu tun, wenn man jemandem, der verstorben ist, gedenkt. Und dann Pyro allgemein, auch wenn das nicht dieser Kontext wäre, unter Spaß zu verbuchen, während es alles Mögliche sein kann, von Protest bis natürlich Spaß bis hin zu einer Gedenkchoreo, das ist halt einfach viel zu vereinfacht dargestellt.
Ja, und das stört mich manchmal rund um den Fußball auch ein wenig, denn wir sitzen hier so großkotzig und sprechen immer über alle Dinge, aber auch wir haben ja die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Das heißt, es gibt auch Bereiche im Fußball und auch in der Fankultur, in denen wir ungebildet sind und nicht wissen, was Bedeutung ist oder was dahinter steckt. Aber bei manchen Dingen denke ich mir halt, wenn das doch dein Job ist, Ansagen im Stadion zu machen oder als Journalist zu berichten über den Fußball, dann informier dich doch wenigstens, weil es gibt Leute, die können das. Ein Positivbeispiel an dieser Stelle für mich, weil wir nachher noch über seine Berichterstattung sprechen werden rund um den DFB-Bundestag, ist zum Beispiel Khaled Nahar. Der beschäftigt sich immer sehr intensiv mit den Themen, über die er spricht oder berichtet und auch in Podcasts, die ich mit ihm gehört habe und alles drumherum und auch in einem persönlichen Gespräch schon mal gehört, spricht er einfach sehr informiert über die Themen. Aber wenn er mal was nicht abdecken kann, dann sprich doch nicht darüber. Das dachte ich mir bei dieser Sicherheitsbeauftragten im Stadion. Wenn du gar nicht beurteilen kannst, was die Intention hinter der Aktion ist, dann lass es doch außen vor. Du kannst doch trotzdem deiner Pflicht mit irgendwie Sicherheit und whatever im Stadion nachkommen und eine Ansage machen, zu der du verpflichtet bist, ohne das zu werten und Behauptungen zu treffen, von denen du gar keine Ahnung hast.
Vor allem, ich weiß nicht, das klingt für mich auch wie so ein zwanghafter Versuch, irgendwie sympathisch rüberzukommen, weil ich kann nur für uns sprechen. Bei uns ist die Durchsage halt immer genau die gleiche. Bitte unterlasst das Abbrennen von Pyrotechnik und diesen Gegenständen. Also es hat null eine Wertung. Es ist immer genau das Gleiche, was gesagt wird und nicht irgendwie eine persönliche Note in irgendeine Richtung. Und das, finde ich, reicht auch vollkommen.
So war es bisher halt auch im Weserstadion. Deswegen hat mich das an dem Wochenende so gewundert. Falls ihr das schon mal mitbekommen habt, dann schreibt uns mal gerne, beziehungsweise in dem Fall würdet ihr Marie schreiben beim Podcast-Account auf Insta. Ihr könnt mir
alles
schreiben. Aber ich fände es spannend zu wissen, ob das schon mal so war, weil mir ist es bisher nicht aufgefallen, dass es so gewertet wurde auch ein bisschen. Sei es drum. Wollen wir ein bisschen über spielerisch reden?
Absolut. Vielleicht ein kleiner Satz noch hinterher, der mir am Herzen liegt. Ich stimme dir vollkommen zu, niemand kann über alles informiert sein und Fußball ist so ein riesiger Bereich, da kann man eh nicht über alles den Überblick haben, aber ich finde, es ist ein Unterschied, ob du versuchst darauf zu achten, worüber du redest, und wenn du vielleicht mal falsch liegst oder jemand dich korrigiert oder eine andere Sichtweise einbringt, das eingestehst, weil das machen wir hier auch. Wir reden auch über Dinge, über die wir nur begrenzt oder aus einer Richtung Ahnung haben, und ab und zu korrigieren wir uns hier auch. Das findet ihr manchmal in den Folgenbeschreibungen, manchmal sagen wir das hier direkt zu Anfang der Folge, dass irgendjemand uns auf etwas hingewiesen hat, was vielleicht nicht so ganz richtig war oder nicht alle Blickwinkel mit eingebracht hat. Und ich
Absolut.
Finde, das ist eigentlich das Wichtige. Und da dem sei jetzt Genüge getan. Ich glaube, du hast freudigere Sachen zu berichten.
Vielleicht noch als letztes den Aufruf, schreibt uns immer gerne, vor allem wenn wir hier über Fanlager und Vereine sprechen, die nicht Werder und der HSV sind, bei denen wir halt deutlich weniger informiert sind. Wir freuen uns immer, wenn ihr mehr Infos habt als wir, denn unser Blick ist immer nur von außen, auch auf die Fanlager. Und auch bei unseren Vereinen gucken wir ja nur von außen und aus einer ganz bestimmten Perspektive, die sehr subjektiv ist. Deswegen haut gerne raus, wenn ihr mehr Infos habt. Wir freuen uns über solche Nachrichten. Gut, Fußball.
Schreibt uns sowieso, was ihr wollt. Ich lese alles gerne und alles, was
Aber
Lena betrifft, wird weitergeleitet.
Nett und freundlich.
Natürlich.
Ja, mit Respekt. Gut, respektvoll ausgeführt an dieser Stelle. Stark ist mit Hüftproblemen übrigens ausgefallen für die Partie. Jinma ist für Mbangula in die Startelf gerückt und das zweite Mal in dieser Saison. Applaus. Keke Top in der Startelf.
Das hat dich ja vorher schon gefreut. Das war die einzige Nachricht, die ich bekommen habe.
Ja, und es hat mich so geärgert, dass er sich nicht belohnt hat. Na gut, darüber später mehr. Das heißt, Boniface nicht in der Startelf übrigens, aber später noch wichtig. Koulibaly ist in der Startelf drin geblieben, was ich ganz spannend fand, obwohl Schmidt scheinbar wieder fit war. Er saß auf jeden Fall auf der Bank, kam später auch noch in die Partie. Ich glaube, da hat Steffen sich einfach für Routine entschieden und dass das vorgeht. Aber zumindest haben wir ja wieder einen Linksverteidiger auf der Bank sitzen. Das war schon mal eine gute Nachricht. Und dann in der Partie, schon vor Anpfiff, gab es eine Situation, die mich genervt hat. Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass es so ein bisschen zum guten Ton gehört, bei der Platzwahl zu respektieren, dass die Heimmannschaft erst in der zweiten Hälfte auf die eigene Kurve zuspielt. Den Move hat Wolfsburg nicht gemacht, sondern genau das Gegenteil. Traditionslos würde ich das nennen, als Fan eines Traditionsvereins, dass er bei der Platzwahl, nachdem Friedel den Ball gewählt hat, uns, also Werder, erstmal direkt in Halbzeit 1 auf die Ostkurve hat spielen lassen. Das finde ich immer ein bisschen uncool. Ich weiß, dass es nicht Pflicht ist und nicht vorgeschrieben. Und es gibt safe auch irgendwie Spiele, wo ich mir so denken würde, ja, keine Ahnung, wenn im DFB-Pokal, keine Ahnung, die Sportfreunde Lotte gegen den FC Bayern spielen müssen in der Allianz Arena, dann würde ich denen das auch nehmen. Dann kann ich das
ja,
auch vertreten.
Ja, das ärgert die. Wirklich ja. Ärgert die so gut ihr könnt. Scheiß drauf.
Aber ich finde, es darf nur der Kleine, wenn das ein deutlich kleinerer ist.
Ich finde, im normalen Ligabetrieb, ich kann deine Entrüstung ein bisschen nachvollziehen. Aber es sind halt auch oft dieselben Verdächtigen, bei denen das passiert. Also, wenn du mich fragen würdest, wer das jetzt gebracht hätte am Wochenende und ich wüsste nicht, gegen wen ihr gespielt habt, Wolfsburg wäre safe in den ersten 3, 4 Teams, die ich genannt hätte.
Ja, kann man drüber streiten, kann man auch unnötig finden, dass uns das aufregt, kann ich auch alles verstehen. Mich hat es ein bisschen genervt. Meine wichtige Frage vor dem Spiel war eigentlich nur noch, muss nach Seoane und Ten Hag jetzt auch Simones gehen unter Werder Einfluss? Das wäre dann schon der dritte Trainer diese Saison. Zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme ist noch nicht klar, ob er gehen muss. Ich rechne ganz fest mit einem Statement am Montagmorgen.
Wir sind gespannt, aber ihr habt auf jeden Fall alles dafür getan, um ihn gehen zu lassen.
Ja, aber nicht von Anfang an. Also reingestartet ins Spiel sind wir mit einer absoluten Bananenflanke von Grill. Es konnte also nur besser werden. Zum Beispiel mit Top, da habe ich mich ja drüber gefreut, der mit einer seiner ersten Aktionen auch direkt mal eine Ecke rausgeholt hat, um ein gutes Zeichen hier zu setzen. Und die Ecke setzt Schmied direkt auch mal auf Piepers Kopf aus dem 5-Meter-Raum. Aber Grabara ist da und am kurzen Pfosten hat er den sicher. So sind wir reingestartet ins Spiel. Mir ist sehr stark aufgefallen, auch in der ersten Viertelstunde, dass Top echt viel geackert hat. Also ordentlich, hat Bälle festgemacht, sie im Mittelfeld sogar verteilt für potenzielle Offensivläufe. Einmal sogar mit der Hacke, sehr sehenswert, aber richtig viel Brei rumgekommen ist dabei nicht. Also offensiv findet Werder zwar generell mehr statt in der ersten Hälfte, vor allem die ersten 20 Minuten, hat auch die besseren Chancen, aber es kommt halt nicht viel bei rum. Wir müssen auch über Felix Zweier reden. An dieser Stelle Disclaimer, ich sage jetzt was Positives über einen Schiedsrichter.
Und das über Zweier? Nein, kann ich
das
nicht
akzeptieren. Das war noch, bevor es den Bach runterging, okay?
Okay, okay.
Zweier hat sich in dieser Partie, zumindest in der ersten Hälfte, nicht davon in Versuchung führen lassen, dass die Wolfsburger immer wieder gebettelt haben um Freistoßpfiffe und hat sich davon wirklich gar nicht beeindrucken lassen. Und das wiederum hat mich dann wenig beeindruckt, dass er das nie gepfiffen hat, als da wirklich, also alle 10 Minuten lag einer am Boden, hat sich gerollt, so ungefähr.
Oh, die Messlatte ist unterirdisch für Schiedsrichter ja. geworden. Es ist unterirdisch, dass man sich über so etwas freut. Aber ich finde, bis zu dem Zeitpunkt ist es auch irgendwie nachvollziehbar, dass bei euch die Offensivaktion zu nichts geführt haben. Die Wolfsburger haben halt auch einfach mit 10 Mann hinten drin gestanden. Ja, also extrem defensiv.
Muss man einfach so sagen. Bevor wir zum Treffer der ersten Hälfte kommen, gab es ein paar wichtige Aktionen der Fanlager sogar auf beiden Seiten, also sowohl im Gästeblock als auch in der Ostkurve und dann nach diesem Freitagsspiel auch in ganz vielen anderen Bundesliga-Stadien, nämlich viele Transparente, die Bezug genommen haben auf, sagen wir es so neutral wie es geht, populistische Scheiße.
Ja.
Im Sinne der behördlichen Maßnahmen gegen Fußballfans, womit wir wieder beim Thema wären. Es gab zum Beispiel im Gästeblock der Wolfsburger einen Banner mit dem Schriftzug: Eure eigenen Statistiken zeigen, die Stadien sind sicher, Populismus stoppen. Und ich hätte das nicht gedacht, aber ich schließe mich dem Banner der Wolfsburg-Fans an.
Ja, kleiner Spoiler, genau der gleiche Schriftzug war auch bei uns und bei den Dortmundern zu finden. Also haben sich viele wohl abgesprochen.
Fand ich auch wichtig, mal ein Zeichen zu setzen, dass auch über Fanzugehörigkeit und Vereinsliebe hinaus das einfach ein Thema ist, was alle beschäftigt und bei dem wir dann auch alle einen Standpunkt einnehmen und geschlossen dagegen stehen. Denn es ist einfach Populismus und da, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das diese Folge mache, nachdem ich zwei ja schon gelobt habe, ein Lob an Küpper und Sohn, die ja leider in einer wirklich weirden Kombo den und dieses Wort hat sich eingebrannt, weil sie haben es ungefähr 100 Mal gesagt, den Flutlichtfreitag kommentiert haben. Die beiden haben das auch sehr korrekt eingeordnet, wie ich finde, und gesagt, die Statistiken geben es halt wirklich nicht her, was da gerade hochstilisiert wird, um Maßnahmen zu begründen, und haben als Gegenbeispiel sowas gesagt wie, das Oktoberfest hat ganz andere Zahlen und da hätten die beiden sich ja auch trotzdem irgendwie sicher gefühlt beim Besuch vor ein, zwei Jahren oder so. Den letzten Part würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben, aber ich fand den Vergleich relativ treffend, dass da eben Zahlen bei Großveranstaltungen auch ganz anders ausfallen können als beim Fußball.
Boah, das macht mich richtig glücklich, das zu hören, dass das mal ein bisschen anders eingeordnet wird und nicht immer nur das Gleiche nachgesabbelt wird. Wir haben es ja auch schon oft mit 1000 anderen Großveranstaltungen verglichen, wo die Statistiken halt klar pro Fußball sind. Und dass sich da die Fanlager endlich mal alle zusammen solidarisiert haben, tolles Zeichen und klassischer Spruch wieder Phrasenschwein, aber in den Farben getrennt und für die Sache trotzdem vereint.
Ja, das Ganze nahm ja auch Bezug auf den sogenannten DFB-Bundestag. Das klingt ein bisschen sehr offiziell, finde ich. Aber die haben ja getagt jetzt in der letzten Zeit. Und Neuendorf wurde wiedergewählt. Keine Überraschung, haben wir alle mit gerechnet. Was mich ein bisschen, sagen wir, skeptisch gestimmt hat. Caro ist ja in ein DFL-Gremium eingezogen, also von Leverkusen, Fernando Caro. Und der hat sich ja relativ klar positioniert zu der 50-plus-1-Situation, auch wenn das, ich meine, Bundeskartellamt dem DFB und der DFL nahegelegt hat, diese Ausnahmeregelungen für Leverkusen und Co. abzuschaffen, weil das halt die eigentliche Struktur unterwandert und schwächt. Das wurde trotzdem irgendwie nicht richtig besprochen, weil da die Positionen von vielen und man muss es so sagen, weißen Männern relativ klar sind. Es gab aber eine Frau, die sich dagegen gestellt hat und die bei einigen Anträgen als kleine Ausnahmeerscheinigung galt. Und das ist die Präsidentin von Eintracht Braunschweig, Nicole Kumpis, die echt stabil geblieben ist und auch echt ein großes Wort quasi gewählt hat und gesagt, sie möchte mehr Debattenkultur. Und das finde ich einen wichtigen Punkt, denn es gibt kaum Auseinandersetzungen über Themen. Es gibt relativ klare Maßgaben, irgendwie was gewünscht ist. Und in diesem Duktus wird dann auch abgestimmt von vielen Herren der Schöpfung, die ja da Platz nehmen. Und ich finde es ganz gut, dass sie da so ein bisschen ihrer Linie treu bleibt und auch dem Vereinsinteresse nachkommt und so abstimmt, wie sie das eben für richtig hält und sich nicht verbiegen lässt.
Absolut, sehr mutig auch von ihr. Und wann Braunschweig-Trikot, Lena? Wann ist es soweit?
Kurz davor. Wir waren doch letztens in so einem Secondhand-Shop, da hatte ich eins in der Hand, aber war leider nicht meine Größe. Ich war schon unterwegs, ich sag dir, es dauert nicht mehr lang, wirklich. Nicole, du hast mich bald soweit. Ich fand's wild, dass aus dem Präsidium sogar eine Reaktion kam zu ihrem Abstimmungsverhalten. Da wurde einfach sowas gesagt wie, Nicole, was los? Und ich denke mir so, was mit euch los? Nicole, stabil.
Ja, Nicole für die Fans. So, hä?
Na, schwierig. Ich würde nicht zu weit gehen. Ich weiß nämlich nicht, in welchen Abstimmungspunkten sie genau anders gestimmt hat. Da muss ich zu meiner Schande jetzt auch einfach mal sagen, ich habe nicht alle Punkte durchgelesen. Aber sie hat zumindest sich nicht verleiten lassen, mit dem Strom zu schwimmen, nur weil es der Strom vorgibt, sondern sich daran gehalten, was eben Vereinsinteresse ist. Und was Braunschweigs Vereinsinteresse ist, ich habe halt noch kein Trikot, weißt du? So deep bin ich dann noch nicht drin.
Okay, fair. Once again, aber die Messlatte ist immer noch in der Hölle. Weißt du, klar ist das mutig von ihr, absolut, aber dass wir froh sind darüber, dass jemand gegen den Strom schwimmt und für seine eigenen Interessen abstimmt, ist so traurig und bezeichnend für alles, was dort passiert.
Ja, das kann ich, das kann ich, Kann ich nur zustimmen und kann ich auch so übertragen auf die Partie, mit der wir jetzt weitermachen. Wir sind in Minute 28 und wirklich, und ich sage das selten, aber in meinen Augen anhand des Spielverlaufs völlig unverdient trifft der VfL Wolfsburg nach einem Konter zum 1:0. Und das Ganze über Werders linke Abwehrseite, auf der Friedel echt nicht gut aussah. Der ist viel zu langsam mit zurückgekommen. Da war für mich dann auch der Punkt erreicht, wo ich so dachte, okay, reicht jetzt vielleicht langsam, ziehen wir Friedel doch mal wieder nach innen und bringen Schmidt in die Partie, weil das sah gar nicht gut aus.
Ich möchte hier einmal hervorheben, dass wir eine sehr aussagekräftige WhatsApp-Konversation nach diesem Tor hatten. Ich habe einen Sticker geschickt von Thaddäus Tentakel von SpongeBob, wie er so ein bisschen geschockt und entrüstet guckt. Und Lena hat einen anderen Sticker von Thaddäus geschickt, wo er auch ähnlich guckt. Und das war das Gespräch. Das war die komplette Reaktion zu diesem Tor.
Ja, ich habe den geschickt, wo Thaddäus so sehr resignierend auf so einer Parkbank sitzt, die Arme verschränkt und ein bisschen genervt ist. Und das war wirklich mein Zustand nur auf dem heimischen Sofa.
Verständlich. Das ist immer das Schlimmste, wenn man kassiert, wenn es gerade gut läuft. Und das erinnert mich an eine Phase, die wir in diesem Podcast schon hatten, wo yep. das immer bei euch der Fall war.
Bei euch war das auch eine Zeit lang der Fall, mein Schatz.
Ja, ich jetzt mittlerweile kann man gar nichts mehr nachvollziehen.
Ich kann auch nichts mehr nachvollziehen. Das Einzige, was ich gemerkt habe nach dem Gegentreffer, war, dass wer da dran geblieben ist. Das möchte ich positiv hervorheben. Vor allem, Sugawara hat nochmal eine recht gute Szene in dem Spiel. Ein bisschen Robben-esque, würde ich es nennen. Die Chance, die er da leider nicht macht. Aber zumindest sind Szenen da. Auch Wolfsburg kommt noch zu Chancen vor der Pause. Spielt die auch deutlich besser aus als Werder, muss man halt einfach zugeben an dieser Stelle. Aber ich finde zumindest, dass vor dem Treffer die Kräfteverhältnisse nicht so eindeutig waren, dass man sagt, okay, Wolfsburg hat die deutlich besseren Chancen und auch mehr, weil das war nicht der Fall.
Nee, es waren halt zwei komplett unterschiedliche Spielstile. Also Wolfsburg sehr auf eher Konter lauernd so und bei euch, weiß ich nicht, eher auch so standardbezogen, hatte ich das Gefühl, das ist dann halt schwer zu vergleichen.
Viele Flanken, ja. Wirklich. Mhm. Ich dachte, zu einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel, wenn ich jetzt noch eine scheiß Flanke von Grüll sehe, dann drehe ich mich mit dem Rücken zum Fernseher. Na gut, gehen wir in die zweite Halbzeit. Direkt nach Wiederanpfiff gibt es eine Szene, über die wir ausführlich sprechen müssen. Ich hoffe, du hast sie gesehen, denn es geht um einen Ellbogen.
Ja, und es geht auch um Felix Zweier und ich bin so froh, dass wir ihn jetzt nicht weiterhin loben. Das kann ich nicht mit mir vereinbaren.
Nee, da war dann bei mir der Spaß auch vorbei, denn Sousa reißt wirklich offensichtlich den Ellbogen nach oben und kriegt dann den Ball an diesen Ellbogen und wehrt damit quasi im 16-Meter-Raum einen Angriff ab. Und Zweier guckt einfach weg, genau wie der VAR. Also wo sind wir eigentlich gelandet beim Thema Handspiel?
Ja, er hat sich ja nicht mal angeguckt, also ist ja nicht mal zum Monitor gegangen.
Ja, und ich finde es wild, weil wie eindeutig soll eine Szene denn noch sein? Und dann kann der VAR doch nicht da sitzen und sagen, ey, das weiterzulaufen lassen ist keine Fehlentscheidung, können wir einfach so, ist okay, machen wir so.
Ja, also es war für mich zumindest so auffällig, dass man es sich hätte anschauen müssen. Ich bin ja eigentlich auch immer dafür, dass man gerade bei Handspiel ziemlich viel laufen lässt, weil für vieles kann man nichts. Aber das erkennt ja jedes Kind, dass du da zumindest einmal drüber schauen musst.
Ja, er reißt den Ellbogen ja sogar noch hoch beim Sprung. Also er geht hoch, um an die Stelle zu kommen, wo der Ball langkommen wird. Also für mich geht's kaum eindeutiger. Für Zweier und den VAR scheinbar schon. Das Ding wird einfach laufen gelassen. Das hat mich schon brutal geärgert. Umso wichtiger, dass Werder es schafft, das einfach so ein bisschen als Momentum zu nutzen, von wegen, die sind alle gegen uns. Jetzt reißen wir uns alle so ein bisschen zusammen und kommen noch enger zusammen als Team und regeln das hier. Und regeln heißt in dem Fall, Werder lässt zwar immer noch viel zu, vor allem bei Kontersituationen, aber die wichtige Szene ist für mich in der 65. als Boniface und Bangula ins Spiel kommen und Top und Jinma ausgewechselt werden. Für Top tat es mir ein bisschen leid. Jinma hat einfach noch die Audacity rumzumeckern auf dem Rasen, als er rausgenommen wird. Ich fand seine Leistung wirklich nicht gut. Also du musst doch mal ein bisschen Selbstreflexion haben und merken, hey, das ist vielleicht heute nicht das Spiel, wo ich mich aufregen kann, dass ich ausgewechselt werde, wenn ich nichts auf die Reihe bekommen habe, basically.
Also richtig mit Delulu rausgegangen da und dachte, bisschen, hätte da sonst was abgerissen.
Also ich hoffe, die Videoanalyse lässt ihn wach werden, weil für mich sah das nach gar nichts aus. Werder hat dann nämlich eine Druckphase, dank Boniface und Bangula, die viel spritziger wirken, sofort von der ersten Sekunde. Und dann ist es der Retter von Mainz, Stay, mit dem 1:1 in der 83. Minute. Und da stand ich schon vor dem Treffer, 5 Minuten. Das heißt, ich war da schon bereit. Und nicht nur dieser Treffer in der 83. auch noch dieses Zeichen zu setzen von Steffen in der 85. mit Puertas und Bittencourt, einfach offensiv zu wechseln, denn er hat Grill und Lien rausgenommen. Das finde ich wichtig, weil das ist das Signal, auf Sieg zu spielen. Und genau diese, was würde Oli Kahn sagen, Eier braucht es. Damit das nicht schon wieder, weil das war meine größte Sorge, auch wenn das natürlich ein Glücksgefühl ist, auszugleichen, wenn du vorher hinten lagst, aber dass du nicht schon wieder mit nur einem Punkt und so einem 1:1 aus diesem Spiel gehst, denn ich glaube, dass in dieser Saison, in dieser Liga, da wird nichts verziehen. Und wenn du immer nur Unentschieden holst, dann reicht das am Ende nicht. Und egal, wie die Tabelle jetzt gerade aussieht, 10. Spieltag, wir sprechen heute über die Tabelle, Marie.
Ja, dann pünktlich dazu habt ihr euch herausgeputzt.
Natürlich, wir haben uns schick gemacht für den wichtigen Tag. Aber ich will nicht, dass das täuscht. Denn am Ende des Tages ist das Feld so eng. Und bis auf Heidenheim, über die wir ja schon zu Beginn der Saison in der Prognose gesprochen haben, sehe ich keine klaren Abstiegskandidaten aktuell. Sage ich so, wie es ist, auch wenn da wirklich ein paar Teams dabei sind, die richtig am Struggeln sind, a.k.a. unser Gegner Wolfsburg. Ich glaube, dass du am Ende der Saison sehen wirst, wer nicht konsequent durchgezogen hat. Und auch wenn noch nicht alles zusammenläuft, so wie das Lien-Zitat, was ich vom Spiel gebracht habe, ja auch durchblicken lässt, glaube ich, dass bei Werder so langsam die wichtigen Fäden zusammenlaufen. Und das hast du gemerkt in der Art, wie die sich reingebissen haben in dieses Spiel. Auch mit diesem offensiven Wechsel und dem Zeichen. Und ohne das würdest du in der 94. nicht sehen, wie Boniface zu einem Fallrückzieherversuch ansetzt, der Ball so abprallt, dass alle Wolfsburger einfach nur in die Luft schauen, als gäbe es irgendwie, keine Ahnung, ein paar Heliumballons am Himmel. Und Mbangula der Einzige ist, der noch wirklich auf den herabfallenden Ball achtet und sich in Position bringt und dieses 2:1 erzielt, bei dem ich, und Entschuldigung an alle meine Nachbarn, laut geschrien habe.
Meine Nachbarn kriegen auch immer mit, was hier läuft. Das gehört leider zu bei dem Package, uns als Nachbarn zu haben. Aber ich stimme dir zu, absolut, das Momentum hat einen Unterschied gemacht und dieses Gehen auf die 3 Punkte statt den 1 kann ich nachvollziehen. Spoiler, reden wir gleich drüber. Dortmund hat das nicht gemacht und wurden mies in Arsch gebissen dafür von uns.
Ja, ich würde sagen, alles danach in der Partie Werder Wolfsburg ist Geschichte. Es gibt zum Beispiel noch Gelb für Schmied. Müssen wir nicht viel drüber reden. Ja. Ich schließe mich beim Fazit einfach mal Boniface an, der meinte, der Gamechanger waren die Fans. Der Push aus der Kurve und vielleicht auch die Wut auf Zweier als Antrieb, hatte ich ja schon gesagt, sich dann auch als Team einzuschwören, das Ding zu drehen, das hat es am Ende gebracht. Und deswegen heißt es am Ende, ciao Simonis, Fragezeichen, und hallo Platz 7 am Freitagabend.
Ja, wir haben pünktlich Platz, wir haben 10. Spieltag, das heißt, wir schauen drauf. Sieht natürlich deutlich besser bei euch aus.
Absolut. Ich habe aber noch eine andere Tabelle für dich mitgebracht und damit einen kleinen Fun-Fact. Es gibt tatsächlich Platz 1 und 2, Werder und der HSV, in der Tabelle. Wie viele gegnerische Trainer wurden nach einem Spiel gegen deinen Verein entlassen? Bei Werder sind es 13. Mit Caro dann vielleicht, Simonis, dann vielleicht 14. Beim HSV sind es 12. Also wir tun uns da nicht viel. Wir sind die Trainerkiller.
Ich glaube zwar, dass das bei uns nicht gereicht hat für Kovac. Ich glaube, der darf noch ein bisschen weitermachen, aber ja. Wenn ich mir so durchgelesen habe, was die Fans online gesagt haben, kennst du
ja,
das?
Ja, aber Dortmund-Fans sind auch wirklich, also es gibt keine Baseline, es gibt nur todtraurig und zu wirklich betrübt bis zum geht nicht mehr. Oder wir spielen nächstes Jahr Champions League und werden auch Champions League-Sieger, so ungefähr.
Exakt, also die haben noch weniger eine Grauzone, als ich das von uns kenne. Und kennst du das nach einem Spiel oder auch währenddessen rutscht man auch auf Social Media so ein bisschen in die Bubble des Gegners mit rein? So offensichtlich, weil ja, viel gereblockt wird und so. Ja, okay, fair. Aber sonst
zumindest
kennt
bei
man
Blues
das halt.
Nicht.
Ja, jedenfalls, ich habe viel von Dortmundern mitbekommen, auch im Nachhinein. Und wirklich, da war gar keine konstruktive Kritik bei, obwohl es die gibt und ich die gleich liefern werde an Dortmunder Team. Da war nur der Schiri, der Schiri, der Schiri und Kovac raus.
Klassiker. Klassiker. Ich möchte vielleicht noch anfügen, bevor wir jetzt wirklich den Turn machen zu Dortmund gegen den HSV, dass mir das bei Werder in der Bubble auch ein bisschen sehr negativ ist aktuell. Also ich habe nicht die Partie gesehen, in der man irgendwie am Ende Posts absetzen kann und sagen kann, hier klappt ja gar nichts, das ist wirklich grausig, das ist die schlechteste erste Hälfte der Saison. Ich bitte euch, also bitte mach mal ein bisschen die Augen auf. Wir haben gegen einen Gegner gespielt mit einem Volumen an finanziellen Möglichkeiten, der nur gemauert hat, was schon peinlich war. Und trotzdem schiebst du es halt auf den eigenen Kader. Also ich finde es ein bisschen anstrengend manchmal. Ihr könnt es gerne anders sehen. Ihr dürft es auch weiterhin posten. Ich werde es halt nicht liken. Ich versuche ein bisschen Optimist zu bleiben.
Ja, das habe ich auch versucht vorhinein zum Spiel. Ja, so positiv geblieben bin ich auch. Aber ich glaube, bevor wir dazu kommen, müssen wir noch einen Tipp hören für nach der Länderspielpause von dir.
Eieiei, das ist noch so weit in der Zukunft. Aber ich glaube, die gute Phase, in der sich RB Leipzig, unser kommender Gegner, befindet, die wird nicht so schnell abreißen. Und das Wiedersehen mit Ole Werner, das werde ich persönlich wahrnehmen, aus dem Gästeblock heraus. Und ich glaube, mit mir im Gästeblock kann ich nichts anderes tippen als ein 2-1 für Werder.
Ich würde es euch tatsächlich wünschen, komm. Weil ich glaube, gegen RB ist die eine Partie, wo man dann auch mal für den Rivalen sein kann. Ich denke, Hoffenheim hat es vorgemacht. RB ist knackbar, auch wenn ich denen jetzt nicht wirklich die Blumen dafür geben möchte, weil sie nur bedingt besser sind. Ich sehe euch bei einem Unentschieden, bei einem 2-2. Ja.
Ich glaube, wir haben halt auch die Chance, weil wir ja Ole Werner kennen.
Könnte ein Vorteil sein, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was du danach zu erzählen hast aus Leipzig.
Das wird auch spannend, weil das ein Stadion ist, was ich noch nie gesehen habe. Und ich bin auch sehr gespannt auf den Stimmungstest. Es wird sehr einseitig, nehme ich an. Also ich werde danach heiser sein.
Ich glaube, einseitig ist vielleicht eine gute Überleitung zu unserem Spiel, weil das war, denke ich, vorher die deutliche Erwartungshaltung von so gut wie jedem, dass das Ding sehr, sehr einseitig wird und dass Dortmund da vielleicht das wieder gut macht, was sie unter der Woche gegen City haben liegen lassen. Hatten, glaube ich, von den Fans den deutlichen Auftrag, da hoch zu gewinnen in Hamburg. Ist es nicht geworden. Und bevor wir uns um einzelne Situationen hier kümmern im Spiel, meine Overall-Analyse davon ist, dass das alles absolut an Dortmund liegt. Und ich will uns jetzt nicht irgendwie rausnehmen, ich will uns nicht absprechen, dass wir gute Chancen hatten und dass wir da auch immer wieder gegen gearbeitet haben. Aber wirklich, dass
es
die Dortmunder...
Es wurde einem die Hand gereicht.
Ja, und es war auch absolutes Dortmunder Unvermögen. Am Ende kannst du dich nicht hinstellen und sagen, es lag an Schiri-Entscheidungen, wenn du einen einzigen Torschuss produzierst insgesamt gegen einen Aufsteiger. So, ja.
Die Kräfteverhältnisse, die du angesprochen hast, die waren ja so klar. Es haben tatsächlich nur 4 TipperInnen bei uns in der Tippgruppe auf einen Unentschieden getippt. Eine davon war es natürlich du.
Ey, allgemein, dieser Spieltag war nicht gut fürs Tippen. Also,
ey, ich bin Platz 29, Marie. Es ist wirklich nicht mehr feierlich. Du bist auch nicht mehr in den Top 10.
Nee, aber alle haben auch schlecht abgeschnitten insgesamt. Weil wer hat damit gerechnet, dass Union da das Unentschieden gegen die Bayern rausholt? Da das Gladbach, Köln hat sich schwer getan ohne Schlager. Sorry, der musste
wild
sein.
Ich habe gesehen, dass viele und ich auch ein 2-2 getippt haben. Das war so der gängigste Tipp für das, ist es das Rhein-Derby? Die Debatte hatten wir letztes Mal schon. Kann das sein?
Ich glaube schon.
Ich glaube auch. Es war ein schwieriger Spieltag für alle TipperInnen. Du hast zumindest bei eurem Spielpunkte abgesahnt.
Ja, ich habe ja hoffnungsvoll das Unentschieden gecallt, auch wenn ich ganz ehrlich sein muss, dran geglaubt habe ich nicht bis zum Anpfiff. So, weil wir sind zwar eigentlich sehr, sehr geschlossen aufgetreten und es hat mich natürlich gefreut, dass Königsdörfer nicht in der Startelf war. Und ich bleibe bei dem Take, auch wenn er das Tor gemacht hat später, weil meiner Meinung nach ist das aufgegangen, was ich all die Wochen gepredigt habe. Lass ihn doch für die letzte halbe Stunde rein und nochmal rumwirbeln und nochmal frischen Wind reinbringen und nicht Paulsen, der für die letzten 20, 30 Minuten kommt, der die Kondition hat von einem Drittligaspieler aktuell. So. Oder Glatze, von dem ich gar nichts mehr
Pass
weiß,
auf,
weil er so
über deinen Kapitän redest hier.
Ja, Vereinslegende von RB. Frech, oder? Nee, mit Paulsen habe ich ein Hühnchen zu rupfen und da können wir auch reingehen. Ein Spiel in der 12. schafft es, die Gelbe zu kassieren. Das ist auch das einzig Krasse, was er in diesem Spiel leistet.
Arbeitsnachweis.
Ja, er ist der Transfer, mit dem ich am wenigsten zufrieden bin, weil mit allem anderen kann ich mich anfreunden und ich sehe die Vision, aber ich weiß nicht, er hat null Scorer, er hat, glaube ich, 154 Minuten bisher gespielt, die Saison. Nach 60 Minuten lässt er sich auswechseln, wo alle schon dachten, dass er irgendwie eine Verletzung hat, um im Nachhinein im Interview zu sagen, nee, er war einfach kaputt gespielt. Wo ich mir denke, okay, klar, so du bist die Mannschaft, die mehr arbeiten muss gegen ein Borussia Dortmund, aber das kann es halt nicht sein.
Bisschen so, verwirrend klingt es auch.
Ja, absolut. Dass er das gar nicht gewohnt ist, jetzt in so einen arbeitsintensiven Abstiegskampf reinzugeraten.
Ich wollte gerade sagen, der Abstiegskampf ist das Stichwort.
Ja, der ist sich der, meiner Meinung nach, der ist sich der Aufgabe nicht bewusst. Was das bedeutet, der ist ein ganz anderes Spiel gewohnt und dachte sich, okay, ich komme zum HSV direkt als teurer Spieler mit direkt Kapitänsbinde, habe hier die Position, wenn ich keinen Bock mehr habe, lasse ich mich auswechseln. Nee, das ist bitterer Ernst, das ist Arbeiten, 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 ja, Punkt um Punkt,
sagen,
Meter
Arbeitskampf.
Um Meter. Eben. Und die Arbeit sehe ich bei ihm nicht und das ist das, was mich aufregt, weil ich könnte die fehlenden Scorer entschuldigen, wenn ich dafür eine andere Körpersprache und ein anderes Engagement sehen
das
würde.
Das ist ja das Einzige, was man als Fan sehen möchte, dass dann eine Person ist, die sich für dieses Trikot zerreißt.
Exakt. Und wer sich zerrissen hat, absolut, und das auch gerade in Halbzeit 1, wo beide Teams noch mehr versuchen mussten, sich abzutasten und wo man auch ganz klar sagen muss, auch wenn wir Stiche gesetzt haben, die längeren Ballbesitzphasen, die konnten wir auch nicht so gut ausnutzen gegen Dortmund. Dort, es war schon zu erkennen, wer da overall die bessere Mannschaft ist. Und zerrissen hat sich wirklich ein Luka Vuskovic. Und ich muss dir die Blumen überreichen. Du hast es richtig gecallt. Und ich habe so Angst, wer sich jetzt schon die Finger leckt nach dem in der englischen Liga und Co. Alle, klar. Also,
ich habe ein bisschen Schiss, dass sich Leute anfangen, die Finger nach Jens Day zu lecken, weil das schon ein bisschen überfällig ist, dass da mal Angebote reinflattern. Vielleicht von einem irgendwie untere Tabellenhälfte Premier League Club.
Ja, das ist halt so ein bisschen die Gefahr, wenn ein Spieler so krass überperformt. Bei Vuskovic sehe ich das leider absolut. Er ist also wirklich so ein krasses Talent. Ich glaube, er hat die beste Kopfball-Duell-Statistik von allen Spielern in den Top 5 Ligen aktuell.
Oha.
So, und ja, also richtig krass. Und mit 18 koordiniert er da unsere komplette Verteidigung. Muss man ihm lassen, wenn er ein bisschen weniger rumtritt, bin ich vollends zufrieden mit ihm. So, weil da auch nochmal Appell an die gesamte Mannschaft. Das ist das Einzige, was ich den Dortmunder Fans lasse bei ihrem Schiri-Schiri-Rumgeheule. Wir haben schon gut rumgetreten und es hat die ein oder andere gelbe. Ja, absolut. Also Viertel vor Augsburg war das bei diesem Spiel.
Viertel vor Augsburg. Das ist aber auch Abstiegskampf.
Ja, fair, eben. Das ist meiner Meinung nach auch, dass man es annimmt. Und ich checke, da jetzt vielleicht die ein oder andere gelbe geben müssen. Aber das hätte overall gar nichts am Ergebnis geändert. Weil Dortmund hat einfach nichts gemacht. Die erste Halbzeit war ziemlich schnell klar, wer dort vorne besser aufgestellt ist, wer die Laufwege macht und wo auch unsere Schwächen sind. Dass man links über Guccioleischwili und Capaldo gut kommen kann und so. Das war alles klar von vornherein. Aber draus gemacht und zu einem Torschuss gekommen sind sie eben gar nicht. Und auch wenn sie dann in Halbzeit 2 das Ding machen und das auch zu dem Zeitpunkt nicht mal unverdient ist, dann ist es einfach nur, weil Schlotterbeck es irgendwie schafft, so eine Vorlage zu liefern, sodass danach Volley eingenetzt werden kann, von der ich nicht ausgehe, dass die Absicht war. Also auch das Tor für Dortmund hat sich nicht einstudiert angefühlt, sondern eher nach einem unverhofften, ja genau, nach einer glücklichen Weiterleitung. So, davor
Möchtest
haben wir
du
den
noch den Namen des Torschützen aussprechen?
Chukwuemeka.
Ja. Test bestanden.
Easy. Nein, der hat auch bester Dortmunder auf dem Platz, mit Abstand, von Anfang an Feuer gegeben und auch das Tor gemacht. Ich habe den Einsatz bei den anderen, ehrlich gesagt, vermisst. Ich wollte darauf hinaus, kurz vor dem Tor war dann besagter Wechsel, Paulsen raus, weil er zu kaputt war. Und davor hat er auch nur gesessen, tatsächlich, und wurde dann runtergenommen. Finde ich schwierig. Königsdorfer bekommt seine Chance, genauso wie ich ihn eingeplant habe, tatsächlich. Und Glatze darf auch in der 74. rein, Mieke Bronsies auch. Und das ist dieses, was bei euch war, dass man so einen Akzent nach vorne setzen möchte, obwohl man faktisch als Aufsteiger gegen einen Borussia Dortmund Champions League Teilnehmer kämpft, denkt man sich, wir liegen zurück, aber hier ist trotzdem was zu holen. Und das ist der Fehler, den Dortmund gemacht hat. Sie haben uns so unglaublich viele Räume gegeben, obwohl der Qualitätsunterschied von Anfang an zu sehen war. So, die können überhaupt nicht zufrieden sein mit dem, was sie da uns angeboten haben. Und auch wenn Glatze dann noch die eine oder andere Chance hat, es sollte nicht sein, es ist in 90 plus 7 Königsdörfer, danach eine absolut...
Wie fühlt sich das für dich an?
Sehr, sehr gut, weil es ist, wie gesagt, die Funktion, in der ich ihn gesehen habe. So, und es bestätigt sich sofort. Und Muheim mit einer Baba-Flanke. Wirklich so richtig toll, Königsdörfer mit dem Kopf rein, was... ein heftiger Fakt an sich ist, weil wir in allen Spielen die Saison bisher keinen einzigen Kopfballtreffer haben. Schlotterbeck sieht furchtbar aus dagegen. Und ich muss dir sagen, ich habe die 5-6 Minuten vorher schon irgendwie gedacht, die Nachspielzeit, die hohe, die ist mehr für uns als für Dortmund. So,
war das
weil,
schon ein heftiges Zeichen in der Situation, in der Dortmund eigentlich führt?
Ja, und weil Dortmund hat gar nichts gemacht. Sie haben diesen Treffer verwaltet. Sie dachten plötzlich, sie sind Italien oder so. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und haben sich so dermaßen hinten reingestellt, obwohl sie easy hätten Schwächen ausmachen können bei uns und uns, wenn sie gewollt hätten, wahrscheinlich sogar überrennen können. Das war jetzt nicht schwer. Das haben Mannschaften davor schon gezeigt, wie das geht. Deshalb sehe ich die Verantwortung komplett bei Borussia Dortmund, nichts gemacht zu haben. Ein Tor verwalten gegen ein Team, was sich eben nicht aufgegeben hat. Diese Qualität haben wir ja die ganze Zeit schon bewiesen. Und dann ist es halt das 1:1 am Ende. Und das hat sich so unfassbar lecker angefühlt, nach Waffeln.
Oh ja, es riecht nach Waffeln. Wie hat es sich angefühlt, den Rest der Konferenz nicht sehen zu können, weil du ja sicher das Einzelspiel geguckt hast? Weil da ging es auch ordentlich, aber es sind echt viele Tore gefallen.
Ey, furchtbar. Ich glaube, das war eine der geilsten Konferenzen, auch mit Überraschungsfaktor, sowohl bei uns als auch hier bei Union Bayern. Und natürlich den 1000 Toren, die da in Leverkusen gefallen sind. Das tut weh, da das Einzelspiel geguckt zu haben.
Das glaube ich auch als Heidenheim-Fan. Das muss heftig gewesen sein. Wer da auswärts gefahren ist, Leute, Respekt.
Absolut, das ist die Dedication, das sind die Fans. Wir
apropos,
dürfen,
du hast es schon erwähnt, kurz vor Augsburg ungefähr.
Ja.
Viertel vor Augsburg hieß es. Das ist euer nächster Gegner nach der Länderspielpause.
Ja, und ich habe das Gefühl, das wird extrem viele Karten hageln. Also so wie unsere junge Verteidigung gerade drauf ist und so risikofreundlich wie die Augsburger immer sind, wofür wir sie ja kennen, das wird furchtbar. Ich glaube, dass ich möchte jetzt callen, das geht nicht 11:11 aus. Niemals.
Okay. Wir müssen an dieser Stelle vielleicht kurz sagen, das Spiel des FC Augsburg in Stuttgart am Sonntag haben wir noch nicht gesehen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das heißt, das können wir nicht mit einbeziehen, was die Tipps angeht. Und dennoch gehe ich sowohl bei dem Spiel gegen Stuttgart als auch bei dem Spiel gegen euch davon aus, dass der FC Augsburg da nicht als Sieger vom Platz geht. Gegen Stuttgart wahrscheinlich sogar als Verlierer. Gegen euch würde ich sagen, nehmen sie einen Punkt mit. Ich tippe ein 1:1.
Ich tippe ein 1:0 für uns. Ich glaube, wir bleiben clean. Ich sehe Augsburg offensiv nicht so gefährlich, dass sie gegen unsere Verteidigung und Heuer Fernandes in der aktuellen Form was reißen können. Ich wünsche mir trotzdem, dass es bei uns klappt mit einem Tor. Aber wie gesagt, ich traue unseren Idioten da hinten auch zu, dass sie in den ersten 10 Minuten eine rote kassieren, weil Wolfsburg da so rumtritt und dann war es das eh. Aber ich glaube, das wird spektakulär.
Nur ein Tor und viel Getrete. Zum Glück ist dieses Spiel in der Konferenz versteckt.
So, gut. Freut euch. Nach der Länderspielpause gibt Stadionbericht von Lena aus Leipzig und ich berichte vom vermeintlichen Treterspiel. Die Folge wird ein bisschen später kommen als normal aufgrund von terminlichen Problemen hier bei der Aufnahme. Werdet ihr die am 26. bekommen. Also tragt es euch im Kalender ein, die Folge wird nachgereicht.
Ja, 26. November abends hört ihr unseren Bericht zu den Spielen gegen Leipzig und Augsburg. Bis dahin stabil bleiben, immer schön die Fanproteste unterstützen und habt eine gute Zeit.
Tschüss, Lena.
Tschüss, Marie.